Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Die Regisseurin und Autorin Lola Randl, die dreht viel gelobte Filme. Ihr erster Spielfilm, Die Besucherin, der wurde gleich mal bei der Berlinale uraufgeführt. Und auch als Romanautorin hat sie mit ihrem ersten Buch gleich ordentlich Aufmerksamkeit bekommen. Ihr erstes Buch, Der große Garten, ist 2019 rausgekommen und prompt auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis gekommen. Jetzt gibt es ein neues Buch von Lola Randl, Die Krone der Schöpfung heißt das. Und die Autorin ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen.
Hallo.
Die Krone der Schöpfung als Titel, das ist insofern logisch, weil es um Corona geht, auch geht in dem Buch, da ist die Krone ja nah, dann geht es um den Menschen natürlich, da wurde ja früher schon manchmal von der Krone der Schöpfung gesprochen. In meinem Kopf muss ich sagen, ergänzt sich das gleich immer, die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Mensch. Das habe ich irgendwo bei Gottfried Benn mal aufgeschnappt, offenbar in einem Gedicht. Was wollten Sie denn mit diesem Titel, die Krone der Schöpfung, für einen Raum aufmachen?
Ja, eigentlich haben Sie es ja schon gesagt. Also es passte irgendwie ganz seltsam, weil es ist die Krone drin und der Virus spielt ja tatsächlich eine große Rolle. Und dann ist so dieses Verhältnis des Menschen zur Natur, die er sich so selber ausgedacht hat, diese Rolle ist ja sehr im Wanken und man weiß gar nicht, was er, also ob das überhaupt so gehen kann und ob er nicht eher was ganz anderes ist. So, ich weiß es auch noch nicht, der Fußpilz der Schöpfung oder, also es ist so, es ist interessant, dass er sich das wirklich mal ausgedacht hat, die Krone zu sein. Und tatsächlich benimmt er sich ja auch so.
Ja, ja. Wir werden gleich noch genauer reden über Ihr Buch. Aber weil wir gerade mal bei Ihrem Titel sind, wollen wir jetzt mal vergleichende Titelstudien vielleicht anstellen. Wir hören uns mal an, welche anderen Titel, Buchtitel gerade noch unterwegs sind. Wir vergeben hier in der Lesart Monat für Monat den Mops des Monats für den skurrilsten Buchtitel. Hans von Trotha ist unser Buchtitelsucher und hier ist seine Ausbeute für den Monat August.
Der Mops des Monats.
After This Summer. Irgendein Mops-Shortlist-Titel beschreibt immer die Situation, in der wir uns gerade befinden. Im konkreten Fall wirkt allerdings der Untertitel eher besorgniserregend. Der lautet nämlich Gegen alle Vernunft. Dazu passt auf fatale Weise das Glück in vollen Zügen. Früher oder später musste ein Buch Im nächsten Leben wird alles besser heißen. Wahrscheinlich war auch Von Luther zu Twitter irgendwann nicht zu vermeiden. Aber 100 Millionen Haargummis und ein Wodka-Tonic ist eine echte Überraschung. Und Der nutzlose Mann immerhin vielversprechend. Fast immer werden auf der Mops-Shortlist große Fragen verhandelt. Diesmal, was ist grün und glotzt durchs Schlüsselloch? Daneben wartete August mit auffällig vielen Ausrufezeichen auf. Es war alles am besten Ausrufezeichen. Besonders passend, hör auf zu lesen, Ausrufezeichen. Und besonders gern gesehen in der Mops-Redaktion, sei höflich zu deinem Hund, Ausrufezeichen. Der Ratgeberbereich gibt sich auffällig defensiv, mit Titeln wie Weniger beschissen kochen, Keine Panik ist nur Technik und Je größer der Dachschaden, desto besser die Aussicht. Zwei unerwartete Gefahrenbereiche eröffnen sich im Kontext der August-Publikationen, nämlich Mathematikunterricht und Weingenuss. Ja, der August bietet nicht nur unser Mathelehrer unterrichtet von draußen, damit er dabei rauchen kann, sondern auch der Mathelehrer und der Tod. Und Rebenopfer wird flankiert von Tödlich im Abgang. Wie ein Streifzug durch ein ganzes Leben liest sich das Nacheinander von Wie man 13 wird und zum Superhelden mutiert, Wie ich den Sex erfand, 60 ist das neue 40 und Triff mich auf der letzten Seite. Der Mops des Monats aber geht in diesem August an einen Kalender, der in seinem Titel eine Warnung bereithält und diese auf subtile Weise transportiert, und zwar mittels der literarischen Figur der Wiederholung, die ihre Gefahren birgt, aber wie man sieht, auch nicht ohne Reize ist. Der Mops des Monats August geht an Bekommen Kinder, haben sie gesagt. Das wird super, haben sie gesagt.
Der Mops des Monats August geht an Bekomm Kinder, haben Sie gesagt. Das wird super, haben Sie gesagt. Ausgewählt von Hans von Trotha. Lola Randl hat mir zugehört. Dieser Kalendertitel, bringt der in Ihnen was zum Klingen? Bekomm Kinder, haben Sie gesagt?
Ja, ich finde den ganz gut. Also mir waren die meisten Titel eigentlich zu lustig. Das finde ich dann immer doch nicht so witzig, wenn die so, aber den Bekomm Kinder, haben Sie gesagt, das wird lustig. Nee, das wird gut.
Das wird super.
Den finde ich gut. Also da hätte ich auch sehr viel zu sagen.
Bei mir hat der Titel Weniger beschissen kochen, der Doktor meine Lebenspraxis an, so als Zielvorgabe. Ja, das wäre einer, mit dem ich viel anfangen könnte. Die Krone der Schöpfung, das ist ein Buch, das Sie in den letzten Monaten geschrieben haben, während der Corona-Zeit. Es geht um unsere aller Erfahrung mit diesem Virus, mit dieser Pandemie. Warum wollten Sie das versuchen, diese Zeit zu fassen, zu kriegen in so einem Buch?
Also ich hatte eigentlich ein anderes Buch geschrieben und da hat sich dann, als der Virus kam, hat der sich da relativ schnell reingeschlichen. Und dann dachte ich erst, was will der denn? Ja, aber ich musste, er wollte da rein, aber er passte ja auch gar nicht in das Buch rein. Und dann habe ich ihn erstmal wieder rausgeschrieben, habe mich bemüht, weiterzuschreiben. Und dann habe ich relativ schnell, also in den ersten Wochen, gemerkt, ich muss einfach ein anderes Buch anfangen. Und das Buch, das erstmal länger die Virologie hieß bei mir, und jetzt die Krone der Schöpfung, hat sich dann so selbst entwickelt. Das musste irgendwie sein. Später ist ja noch ganz viel rausgekommen. Und als ich dann gemerkt habe, aha, es wird jetzt wirklich ein Roman und aha, da gibt es jetzt diese und jene Protagonisten. Und es wurde immer romanhafter, entwickelte sich es noch sehr viel weiter. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich, glaube ich, bis vor 2 Wochen es geschrieben.
Bis vor 2 Wochen. Und jetzt ist es schon da.
Nein, also jetzt ist es ja in die Versenkung. Also heute ist es vielleicht da. Das finde ich so, ist auch so komisch, diese Zeit, wo es dann auf einmal verschwunden ist, wo ich ja wirklich jeden Tag, heute ist es vielleicht ausgeliefert.
Oder nächste Woche, glaube ich.
Ich glaube am 2., aber es ist,
Aber es ist im Anflug, dieses Buch. Das spielt auf einem Dorf in Brandenburg. Sie beschreiben an einer Stelle auch, wie das Virus kommt. Ja, es ist irgendwie schon da, aber in dem Dorf, wo es so ruhig ist, eigentlich wie immer, es ist nicht richtig angekommen. Aber dann sind so Städter, die da in ihre Wochenendhäuser zurückkommen und dann treten doch so gewisse soziale Spannungen auf, weil die Dörfler sagen, ihr Städter, ihr bringt uns das Virus hierher. Fahrt mal lieber zurück in eure Stadt. Haben Sie sowas tatsächlich wahrgenommen, solche Spannungen da in der Gegend, wo Sie leben?
Ja. Ja, nur war es halt lustig, dass ich so dazwischen war, weil ich war ja auf dem Land oder wohne ja fest auf dem Land und da gibt es ja sowieso, also es war ja auch verständlich, dass man ja dann eigentlich aufs Land geht, aber man konnte auch jede Perspektive einnehmen, auch zu denen, die jetzt quasi auf einmal rauskommen, voll bepackt. Und natürlich dachte man in so einer entlegenen Gegend, wenn jemand das Virus bringt, dann muss es ja gebracht werden. Also muss es quasi aus der Stadt in diesen vollgepackten Autos mit Kind und Kegel ankommen. Und in Mecklenburg-Vorpommern war es ja tatsächlich auch noch gravierender, dass wirklich die Leute nach Hause wieder geschickt wurden aus ihren Wochenendhäusern.
Ihre Erzählerin, die wohnt da auf diesem Dorf und die infiziert sich gleich am Anfang. Zumindest denkt sie das. Es könnte sein. Es wird eigentlich nie ganz klar, wenn ich nicht was überlesen habe in dem Buch, wird nie klar, ob sie Covid-19 wirklich hat oder eben nicht hat. Halten Sie das in dem Buch so in der Schwebe, weil in dieser Zeit so vieles so in der Schwebe lag?
Ja, und weil die Erzählerin sich auch gar nicht testen lassen konnte, um sie mal in Schutz zu nehmen. Ich weiß selber nicht, sie ist auf jeden Fall infiziert, weil sie ja so oder so infiziert ist und weil sie das auch eher ihr persönliches starkes Gefühl ist. Aber tatsächlich konnte sich die Erzählerin mal sehen. Also ich glaube, ich kann es wirklich nicht sagen, ob sie Covid-19 hatte oder nicht.
Wir wollen das ja auch unbedingt in der Schwebe lassen. Was ich ganz besonders interessant finde an Ihrem Buch ist die Form. Sie haben schon gesagt Roman, aber es ist ein Roman in einer sehr ungewöhnlichen Romanform. Das sind nämlich lauter kurze Kapitel. Am Ende gibt es so ein richtiges Register für die Kapiteltitel von Abstand und Amazonas bis Zombies und Zukunft. Ist das da aufgereiht? Was ist für Sie der Vorteil dieser besonderen Form fürs Erzählen?
Also es ist ja tatsächlich, eigentlich ist die Krone der Schöpfung auch eine kleine Schwester von dem großen Garten, wo es ja auch in diesen Kapiteln ging und fast lexikalisch. Und die Jetzt ist es durchaus fiktionaler und noch romanhafter. Und trotzdem sind diese Lexikon-Kapitel, wo ja die Erzählerin auch immer wieder versucht, sozusagen die Lage zu fassen und deswegen auch zu so, also sie recherchiert ja sehr, sehr viel im Internet und geht da auch ein bisschen verloren und braucht dann immer wieder diese Struktur, weil sie ja auch wie so ein sehr schnell wachsendes Irgendwas ist, was ausufert und dann wieder immer diese Struktur braucht. Und ich brauche die tatsächlich auch. Und dann, wenn man sich aber dann innerhalb dieser kleinen Kapitel sich sozusagen die Bögen spannen, naja, das hat mir irgendwie gut gefallen.
Es ist ja auch natürlich auch so eine Art erzählerisches Bild dafür, wie wir alle da gesessen haben und eben genau Informationen über alles Mögliche dann besorgt haben. Natürlich viel über die Krankheit, aber über alles Mögliche andere und sich so auch im Kopf so ein Flickenteppich von Bildern zusammengesetzt hat. Sie haben viele Geschichten untergebracht in dieser offenen Form über das Virus selbst, aber auch ganz interessante Geschichten über, ja, wie sich Lebensformen wie der Virus oder andere verbreiten in der Welt. Das fand ich sehr faszinierend. Faszinierend. Zum Beispiel erzählen Sie von einem, wenn ich es richtig erinnere, von einem Wurm, der in Schnecken reinkriecht und die Schnecken dazu bringt, so eine Art Selbstmord zu begehen. Können Sie uns das schildern, was der Wurm da auslöst?
Der Saugwurm. Ja, ich habe mich sehr oder interessiere mich schon länger für so Kleinstlebewesen und Parasiten. Und auch jetzt habe ich mich ja sehr für den Virus, der ja wirklich, der ist ja noch nicht mal ein Lebewesen oder man ist sich da ein bisschen uneinig. Und genau, bei meiner Recherche bin ich natürlich auf den Saugwurm gestoßen, weil der aber auch so eine außerordentliche Lebenslaufbahn hat. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich es nochmal zusammenkriege, weil der startet ja, der will dann später in Schaf rein und ist aber erst in der Ameise. Also wahrscheinlich war er in der Ameise in einer Sackgasse. Also er ist in die Ameise gekommen und kam nicht mehr raus aus ihr. Und wahrscheinlich war er auch Millionen von Jahren kam er da nicht raus. Und dann hat er einen Weg gefunden ins Gehirn der Ameise und die Ameise dazu zu bringen, auf ein Grashalm zu gehen, wo dann hoffentlich das Schaf, wo er ja eigentlich hin wollte, ihn frisst. Und das hat er dann in meiner Version wieder Millionen von Jahren. Und es hat irgendwann geklappt. Und die Ameise ist auch so infiziert, dass sie wirklich jeden Abend wieder auf das Gras geht und das tut, bis sie gefressen wird. Und dann ist der Saugwurm in dem Schaf und da wollte er eigentlich auch hin. Also da ist dann quasi sein Leben.
Und das ist eine unheimliche Geschichte, wie dieser Wurm eben die Ameise manipuliert und die Schneckengeschichte ist so ähnlich. Da kriecht ein Wurm rein, wenn ich es jetzt richtig erinnere und lässt die Fühler der Strecke so aussehen, als wäre das irgendwie was Leckeres für einen Vogel zum Fressen, sodass der Vogel dann die Schnecke frisst. Das ist unheimlich und es gibt noch eine andere unheimliche Ebene in Ihrem Buch, denn so ein roter Faden sind Zombies oder so eine Zombie-Geschichte, die sich durch das ganze Buch zieht. Also so Untote, die dann da mit Flammenwerfern bekämpft werden. Das gibt einige schöne Splatter-Effekte in Ihrer Erzählung. Das ist einerseits motiviert, weil Ihre Erzählerin an so einer Zombie-Story schreibt, um damit Geld zu verdienen. Aber warum wollten Sie das dabei haben in Ihrem Buch, so eine Zombie-Story?
Also die Zombie-Story hat mich eigentlich am meisten überrascht, dass die es da reingeschafft hat und sich dann so ausgebreitet hat. Das hätte ich gar nicht vermutet. Weder, dass ich Lust gehabt hätte, eine Zombie-Geschichte zu schreiben, auch die Art, wie diese Zombie-Geschichte geschrieben ist. Aber sie hat es, wie gesagt, rein geschafft und hat sich dann doch ziemlich dort ausgebreitet. Auch dieses Zombie auf dem Dorf. Und tatsächlich ist es ja so, dass jetzt dass Leute Zombie-Geschichten sehen wollen. Ich habe es immer noch nicht, selbst nachdem ich sie jetzt geschrieben habe, ganz begriffen. Und dann hat es mir natürlich schon gut gefallen, dass ich auf einmal dachte, der Virus ist der kleinste Zombie, also der kleinste Untote, weil er ja auch eigentlich zwischen Leben und auch dieses Infizieren ist bei den Zombies ja auch. Also man kann von einem Zombie angefasst werden und kann dann auch in diesen Zombie-Zustand kommen. Also ich fand vieles faszinierend, war aber selber auch einigermaßen überrascht.
Jetzt haben wir über vieles, man könnte jetzt noch über viele andere Seiten Ihres Buches reden. Es besteht aus ganz vielen faszinierend zusammengesetzten Geschichten. Ist sehr gegenwärtig. Als Motto hat Ihr Buch aber ein Gedicht aus dem Barock. Warum? Von Andreas Gryphius. Warum ist das zum Motto für Ihr Buch geworden?
Dieses, dieses, wie heißt es nochmal? Ich habe es ja in dieser Originalform da vorne hingeschrieben, aber im Grunde heißt es ja, alles, was geboren wird, muss sterben. Und tatsächlich finde ich es, so einfach das ist, so unglaublich und extrem wahr und auch so interessant, wie wir vielleicht als ganze Gesellschaft so diesen Tod verdrängen und wie gefährlich natürlich das Leben ist und dass es mit dem Tod endet, hundertprozentig, und wie wir es trotzdem geschafft haben, den so weit zu verdrängen. Und das bewegt mich und hat mich aber auch bei diesem Buch besonders bewegt, weil ich mich ja schon, es unglaublich ist, was gerade sozusagen passiert ist und immer noch passiert, und man fragt sich, mit was hat es einem zu tun, dass wir so reagieren und so weiter. Und dann war doch dieses Gryphius-Gedicht relativ wichtig oder nah.
Ein Buch mit Andreas Gryphius, mit Zombies, Schnecken, Ameisen und vielen, vielen anderen. Die Krone der Schöpfung von Lola Randl ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen. Sie bleiben noch bei uns in dieser Stunde. Bis hierher, vielen Dank. Gestern haben wir hier mit David Grossmann gesprochen, also mit einem der wichtigsten Autoren aus Israel. Der erzählt in seinem Roman, in seinem neuen Roman, von einer Familie, von drei Frauen vor allem. Und ich habe ihn gefragt, warum er eigentlich immer wieder von Familien erzählt. Er sagt dazu: Ich habe immer geglaubt, dass die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit nicht auf Schlachtfeldern passieren oder in Palästen oder in Parlamenten, sondern anderswo.
I always believe that the most important and relevant moments in the history of mankind, they have not occurred on battlefields or in palaces or in corridors of parliaments, but rather in kitchens and in bedrooms and in rooms of children. And I'm attracted to it and drawn to it. And usually I write about families and about the intensity of people who are so close to each other and also so remote in a way. And this combination is fascinating for me.
David Grossmann, also er meint, das Entscheidende passiert in Küchen oder Schlafzimmern oder Kinderzimmern. Das hat ihn immer angezogen. Und er schreibt über die Intensität in Familien, in ganz nahen und verborgenen Beziehungen. Das ganze Gespräch mit David Grossmann, das haben wir in einer deutschen und in einer englischen Fassung auf unserer Website für Sie unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir haben jetzt hier ohne richtige Absicht dahinter eigentlich eine Woche der Rückkehr an Kindheitsorte in der Lesart, in ganz verschiedenen Büchern. Jetzt sind wir beim Rückkehrer Kurt Drawert. Der lebt heute in Hessen, in Darmstadt. Dort leitet er das Zentrum für junge Literatur. Kurt Drawert, der hat aber eine Vergangenheit in Dresden. Dort hat er als junger Mensch fast 20 Jahre lang gewohnt. 2017 ist er als Stadtschreiber nach Dresden zurückgekehrt. Von dieser Rückkehr erzählt er in seinem Buch Dresden, die zweite Zeit. Der Kritiker Jörg Margenau, der hat das Buch für uns gelesen und ist jetzt für uns in der Leitung. Herr Margenau, ist das jetzt so eine Rückkehr in ja so eine vertraute Kindheitslandschaft mit wehmütigen Erinnerungen?
Ganz und gar nicht. Das ist eher eine sehr zögerliche und skeptische Rückkehr an einen Ort, der für ihn belastet ist durch DDR-Geschichte und Familiengeschichte. Und er ist dort Stadtschreiber im Jahr 2017. Und auch das ist eigentlich etwas, was ihm zutiefst zuwider wäre. Also die ganzen Verpflichtungen, die damit zusammenhängen, Interviews geben, freundliche Artikel schreiben und dann in Dresden an der Elbe im Abendlicht spazieren gehen für die Lokalpresse. Er macht das nur, weil seine Mutter dort lebt in der Nachbarschaft und er die Gelegenheit hat, tatsächlich sich noch einmal seiner eigenen Familiengeschichte zu stellen und zu schauen, was aus der Stadt wurde 50 Jahre später.
Und ist dann die Begegnung mit der Mutter ein ganz wichtiges, zentrales Element, oder gibt es andere Begegnungen, von der Sie uns vielleicht erzählen können?
Die Mutter ist natürlich eine wichtige Figur, die man schon kennt aus dem Buch Spiegelland von Kurt Drawert. Das hat er 1992 geschrieben. Auch da ging es um die Familiengeschichte und daran knüpft er jetzt eigentlich an und revidiert das auch teilweise. Im Mittelpunkt steht aber nicht die Mutter, sondern der Vater. Eine autoritäre Figur, der Polizeikommissar war in der DDR, der durchaus auch gewalttätig war in der Familie. Ein Mann, der sowohl für den Staat steht, als Repräsentant des Staates, als auch für die innerfamiliäre Gewaltstruktur. Und die Mutter ist die Frau an seiner Seite gewesen, die vor allem dadurch auffiel, dass sie immerzu putzte und das auch jetzt noch tut im Alter. Und die Begegnung mit der Mutter läuft dann auch so ab, dass der Erzähler, der nicht Kurt, sondern Karl heißt in dem Buch, aber ansonsten mit dem Autor doch identisch ist, kommt und sich die Schuhe auszieht, weil das in seiner Kindheit so einverleibt war, dass er gar nicht anders kann, als sich automatisch die Schuhe auszuziehen. Und diese leibliche Reaktionsweise auf etwas, was man in der Geschichte erlebt hat, was einem wirklich eingeprügelt wurde, darum geht es auch immer in diesem Buch.
Das ist
zentrale Begegnung. Ansonsten würde ich sagen, ist eine Frau auf der Straße, die sich mit Sachsenfahne schmückt und Fotze Merkel brüllt und die Pegida repräsentiert und die Gegenwart Dresdens, die politische Gegenwart, das ist das zweite große Thema dieses Buches.
Und wie reflektiert er das, diese Gegenwart, das heutige Dresden?
Es kommt auf vielen Ebenen immer wieder vor, dass er versucht zu verstehen, was da passiert eigentlich, was aus dieser Stadt werden konnte, die doch eigentlich für Schönheit steht, für das Elbflorenz, für Museen, für Canaletto. Warum ist da dieser Hass so verbreitet und warum ist es in Dresden so, dass man dort offenbar einen Monopolanspruch auf Schmerz und Zerstörung hat? Er schreibt über den syrischen Künstler Manaf Halbuni, der 2017 Busse aus Aleppo aufgeschichtet hat, zerstörte Busse. Und das wurde dort als Entwürdigung der Dresdner Opfer eigentlich wahrgenommen. Als ob es entwürdigen würde, wenn der eigene Schmerz gewissermaßen Weltdimension annimmt. Die Antwort, die Trabert gibt, es gibt viele Antworten in diesem Buch, aber die mich am meisten überzeugt hat, ist, es ist ein Nein zur Gesellschaft, das dort zelebriert wird, ein Nein zur Gegenwart und zur Politik, das etwas nachholt, was man früher versäumt hat, nämlich in der DDR. Das dort nicht stattgehabt hatte, Nein, das wird jetzt umso lautstarker gegen die politische Gegenwart artikuliert. Das ist nicht die einzige Erklärung und die würde auch nicht ausreichen, aber ich glaube, das ist psychologisch gesehen ein ganz wichtiger Punkt, auf den zu selten hingewiesen wird.
Und wie erzählt Kurt Trabert oder wie reflektiert er seine eigene Position? Ist er jetzt jemand, der jetzt aus dem Westen kommt, der es besser weiß, der nicht mehr dazugehört oder wo ist seine eigene Position?
Er ist ja ein Autor mit DDR-Geschichte, der aber seit 20, 30 Jahren im Westen lebt und für den eigentlich die Kategorien Ost und West sehr fragwürdig geworden sind, weil es im Westen sehr viel Osten gibt und im Osten auch sehr viel Westen, weil man das nicht so ganz genau auseinanderhalten kann. Aber er ist einer, der das Weiterwirken der DDR subkutan unter der Haut spürt und der es auch in der Gesellschaft sieht. Die DDR ist keineswegs erledigt für ihn. Er entdeckt sie überall und deshalb kehrt er sehr wohl in einen Osten zurück, den er als Kind erlebt hat, als autoritäres System und wo er gelitten hat, auch in Gestalt seines Vaters. Und das zu sehen bedeutet, er kehrt in den Osten zurück, aber als einer, der sich entfernt hat davon, der aus der Fremde kommt und eben keineswegs romantisch in eine Kindheitslandschaft zurückkehrt, sondern sich dem stellt, was ihn geprägt und zerstört hat und wo er jetzt sieht, was daraus wird.
Jetzt haben Sie viel von den Schmerzen gesprochen, von Zerstörung jetzt zuletzt. Ist das eine Art der Beschreibung auch von Kurt Trabert, so eine reine Geschichte von Schmerz, Demütigung, Düsternis, vielleicht auch ein bisschen zu rein auf diesen Ton gestimmt?
Es läuft am Ende sehr stark darauf raus, dass er auch selber der Schmerzensmann ist. Beim Besuch seiner Mutter rutscht er auf Blitzeis auf der Straße aus und reißt sich dann die Schultersehnen. Und am Schluss gibt es lange Kapitel über die Frage Operation, ja oder nein, und dass er die Arme nicht mehr wirklich bewegen kann und eigentlich fast zu einem Bewegungsunfähigen wird, der gerade noch schreiben kann und die Maschine bedienen kann. Der Schmerz ist etwas, was sich in den Leib einfräst. Und der Schmerz ist aber zugleich auch eine Metapher für die Geschichte. Der Schmerz ist etwas, was die Stadt zerfurcht, etwas, was das Land teilt und was ihn selber auch zerreißt. Aber aus dem Schmerz heraus ist er ein ganz klarer analytischer Denker, ein überraschender Denker, der Lacan, Marx, Kristeva, Sigmund Baumann, Annie Ernaux und auch seine eigenen Bücher im Gepäck hat und als Intellektueller gewappnet sich dieser Gegenwart stellt. Und dazu gehört der Schmerz. Aber der Schmerz ist etwas, das er durchdringt und das die Schärfe seines Denkens dann tatsächlich auch ausmacht.
Kurt Trabert, Dresden, die zweite Zeit heißt sein Roman, sein Buch mit 300 Seiten im CH Beck Verlag erschienen. Besten Dank an Jörg Margenau. Lola Randl, die Autorin, ist zu Gast hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben jetzt ein benachbartes Buch für Sie, könnte man sagen, weil es da auch um Corona geht, in dem Buch Alles gut von Nikolaus Heidelbach. Dieses Buch will uns der Buchhändler und Verleger Klaus Bittner aus Köln empfehlen, von der Buchhandlung Klaus Bittner. Also erstmal guten Tag nach Köln, Herr Bittner.
Hallo, guten Morgen.
Dann sagen Sie uns doch bitte, was finden Sie denn gut an diesem Buch von Nikolaus Heidelbach?
Naja, das Buch heißt Alles gut, mit Fragezeichen allerdings, ist gerade vor ein paar Tagen im Kamper Verlag erschienen. Und die, wenn man so will, ist es ein Tagebuch dieser der Ängsten der Lockdown-Corona-Zeit. Das beginnt im März und endet im Mai. Und wie immer, für alle, die Heidelbachs Zeichnungen oder Texte kennen, bizarre Zeichnungen, vollkommen verrückte Geschichten, glubschäugige Fische, die einen anschauen und aber senkrecht stehen und durch den Raum laufen. Und dazu gibt es eine kleine Auswahl von Tagebucheinträgen von Heidelbach, die sehr bizarr sind, fast surrealistisch sind, einfach wunderbar erzählt und wunderbar gezeichnet.
Da könnten Sie reinschauen, um Erfahrungen zu vergleichen. Frau Randl, haben Sie eigentlich, während Sie gearbeitet haben, auch geguckt, was andere machen? Es gab ja auch so Online-Textprojekte in Sachen Corona. Haben Sie sich das angeguckt?
Nee, das konnte ich leider nicht gucken, weil das hätte mich erstens rausgebracht. Und ich habe schon gespürt, dass natürlich jetzt tausende Corona-Texte und hunderte Corona-Bücher kommen werden. Aber ich konnte da nichts machen. Die müssen ja auch kommen und ich konnte mich aber auch nicht rausbringen lassen.
Jetzt können Sie es nachholen, unter anderem mit Nikolaus Heidelbach und seinem Alles gut Buch, uns empfohlen von Klaus Bittner. Herr Bittner, dann haben Sie eine weitere Empfehlung für uns. Fabio Andina, Tage mit Felice. Was ist das jetzt für ein Buch?
Ja, das ist jetzt das genaue Gegenteil an Schlichtheit, Kargheit, Einfachheit. Felice ist ein 90-jähriger Bewohner eines tessinischen, also eines im italienischen Tessin, in einem Bergdorf lebend, in der Höhe. Und er wird eines Tages von einem Nachbarn gefragt, ob dieser ihn einige Tage begleiten kann, weil das ist so ein wundersamer Mann, über den sich niemand recht klar ist. Und dann sagt Felice, ja, das kannst du machen. Und der Tag beginnt für Felice aber morgens um 5, indem er aufsteht, an einen Bergbach geht, wir sind im Winter, und dort nackt badet und sich auf einen Stein stellt und von der aufgehenden Sonne trocknen lässt. Es gibt einen wunderbaren Klappentext, manchmal stimmen Klappentexte ja auch, und dann steht da zum Beispiel, wir dürfen uns Felice als glücklichen Menschen vorstellen. Das kann man sich wirklich vorstellen, weil er muss den Stein nicht mehr hochtragen, der Stein steht oben oder liegt oben. Die Sonne kommt und trocknet ihn, und auf dem Rückweg in sein Haus sammelt er Maronen oder Kakis oder Pilze und tauscht sie mit seiner dementen Schwester, die er noch versorgt. Dafür kriegt er Zucchini oder Käse und Brot. Und das ist das Leben. Er hat ein einziges Buch, in dem er immer liest. Manchmal gönnt er sich ein Cappuccino in einem Dorf tiefer und liest die Tageszeitung. Und dieser Text ist an Einfachheit eigentlich nicht zu übertreffen, aber einfach wunderbar. Er ist sehr beeindruckend, er ist sehr berührend, aber so ein bisschen die neue Zeit kommt schon, weil einige dieser alten Häuser in diesen Bergdörfern werden aufgekauft und schon renoviert. Also man kann sich vorstellen, in 5 bis 10 Jahren gibt es diese Welt nicht mehr, und es gibt eine ergreifende Szene, an der das ganze Dorf beteiligt ist, fast am Ende des Buches, die von einer unfassbaren Schönheit ist. Also für alle, die entschleunigen wollen und sich ein bisschen zurückziehen wollen, ohne dass es diesen, ich schubble mich an der Baumrinde und bin glücklich damit, diesen Kitsch bekommt, das richtige Buch.
Tage mit Felice von Fabio Andina im Rotpunkt Verlag erschienen. Jetzt knattert und knistert unsere Telefonleitung, als wenn wir Sie auch in einem entlegenen Bergdorf erreicht hätten. Köln ist ja das genaue Gegenteil davon. Hoffen wir mal, dass die Leitung durchhält. Wir wollen noch über ein Buch sprechen, das auch super gerade zu uns passt, denn wir feiern ja gerade die Lyrik hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben einen Lyrik-Sommer hier im August. Da passt es bestens, dass Sie auch ein Lyrikbuch mit Gedichten empfehlen wollen. Und das heißt, im Grunde wäre ich lieber Gedicht. 3 Jahrzehnte Poesie. Das ist eine Anthologie. Was finden Sie gut an der?
Ja, ich lese eigentlich jeden Tag Gedichte, und dieses Buch ist eine Liebeserklärung an das Haus der Poesie oder an das Lyrikkabinett in München. Viele Leute kennen das vielleicht nicht, man kann es besuchen. Es steht voller, ich glaube, über 60.000 Lyrikbände sind dort gesammelt, Tondokumente, Künstler dort anschauen und genießen. Und dieses Buch ist eine Anthologie, drei Jahrzehnte existiert dieses Lyrikkabinett von Ursula Henskin herausgegeben. Also eigentlich ist es eine Danksagung an Ursula Henskins. Und es sind fast alle wichtigen Lyriker der letzten 30 Jahre darin mit einem Gedicht vertreten. Und das ist einfach eine traumhafte Anthologie. Herausgegeben hat es Michael Krüger, der ehemalige Hansa-Verleger, aber auch Schriftsteller und Lyriker, und Holger Pilz, der jetzige Leiter des Lyrikkabinetts in München. Also ich kann einfach nur empfehlen, wenn man in München ist und sich für dieses Thema interessiert, besuchen Sie das Haus.
Und wenn man nicht in München ist, nach dem Buch greifen. Im Grunde wäre ich lieber Gedicht. Drei Jahrzehnte Poesie. Im Hansa Verlag ist das erschienen. Die beiden anderen Empfehlungen von Klaus Bittner waren Fabio Andina, Tage mit Felice und Alles gut von Nikolaus Heidelbach. Jetzt hat Lola Randl hierzu gehört. Wie ist das denn bei Ihnen mit Gedichten? Klaus Bittner sagt, er liest jeden Tag ein Gedicht. Ihr Buch, wir haben darüber gesprochen, fängt ja an mit einem Gedicht von Andreas Gryphius. Welche Rolle spielen Gedichte sonst in Ihrem Leben, Frau Randl?
Ja, leider gar keine.
Was?
Ja, aber das finde ich total interessant. Ich konnte noch nie so Gedichte lesen. Irgendwie macht, also ich kann das irgendwie nicht. Ich hatte jetzt sogar versucht, mal ein Gedicht zu schreiben, aber es ist bei mir völlig hoffnungslos. Es geht einfach gar nicht. Und ich bin auch bei Gedichten ganz, ich fange sofort an abzuschweifen.
Mhm. Hätten Sie einen Therapievorschlag, Herr Bittner, für Lola Randl, für die Autorin, wie man Gedichte lesen lernt?
Das ist natürlich schwierig, aber sie könnte zum Beispiel auf meiner Webseite jedes Mal das Gedicht des Monats lesen. Ich kann das verraten, das sind eigentlich Gedichte, die ich immer eigentlich für meine Frau aussuche und ihr schicke. Ich mache es dann aber allerdings öffentlich, weil so intim sind sie auch wieder nicht. Die Zeit bleibt stehen, Frau Randl. Lesen Sie, ziehen sich zurück und fangen an. Lesen Sie diese Anthologie. Es gibt wunderbare Gedichte in dieser Anthologie.
Immerhin ein Appell, der Schub geben könnte für einen neuen Versuch. Ganz herzlichen Dank an Klaus Bittner von der Buchhandlung Klaus Bittner in Köln. Danke Ihnen.
Bitte, einen schönen Tag noch.
Ihnen auch. Die Autorin Lola Randl ist hier bei uns in der Lesart in unserem Programm. Sie müssen uns mal über etwas aufklären, Frau Randl. Wir hatten in dieser Sendung in dieser Woche am Mittwoch Christoph Peters, den Autor, mit seinem Dorfroman. Da geht es um seine Rückkehr in ein Dorf, in das Dorf seiner Kindheit am Niederrhein. Am Montag hatten wir Wolfgang Büscher hier mit seinem Buch Heimkehr. Auch eine Rückkehr in einen kleinen Ort in Hessen in dem Fall, in den Wald seiner Kindheit. Jetzt haben wir Ihr Buch, das in Brandenburg auf einem Dorf spielt. Warum erzählen Sie eigentlich alle vom Land, wüsste ich mal gerne.
Das geht jetzt aber schon länger, kommt mir vor. Also eher fast gefühlte 10 oder 20 oder vielleicht auch schon 100 Jahre, weil das Land sich auch für Erzählungen gut eignet. Also das Dorf ist ja auch eine Mini-Gesellschaft und es liegt alles sehr, sehr offen. Und die Natur, die einen umgibt, ist sehr nah und man spürt sie sehr deutlich. Also ob das jetzt im Winter das Wetter oder alles. Also es ist einfach so intensiv und tatsächlich ist auch das Erzählen und der Blick auf die Natur auch ja miteinander verwandt. Und dann kommt natürlich noch diese Sehnsucht, diese Unklare, die sich aber immer wieder in dem Land so zu fassen glaubt. Oder
was meinen Sie da für eine Sehnsucht?
Ja, nach einem Leben, was sich vielleicht, nach dem einfachen Leben, was sich mehr verbindet mit dem Boden und der Erde und dem Gemüse. Also es träumen ja doch immer noch viele Leute davon, ihr Gemüse selber zu ziehen. Und es ist ja keine ganz abwegige Therapie für uns. Und die Vorstellung, dass wir alle mehr wieder Kleinbauern werden könnten und unser Leben völlig umstrukturieren müssen, ist ja auch noch da. Und da ist ja das Leben auf dem Land nicht das Unmöglichste, dazu in Kontakt zu treten.
Und haben Sie sowas gefunden oder ist es nach wie vor eine Sehnsucht?
Ja, bei mir, ich bin ja leider so unruhig, dass ich gemerkt habe, dass mir mit Entschleunigung gar nicht geholfen ist. Und dann eher bei der Entschleunigung noch andere Sachen aufbrechen. Also wie, als wäre was Verdrängtes, dann erst im entschleunigten Zustand wird es bei mir erst gefährlich. Das heißt, ich habe dann angefangen zu schreiben, wo sich es eigentlich ganz gut entladen kann, was sonst in der Entschleunigung gefährlich wäre. Ich versuche es aber jedes Jahr wieder einzusteigen in den Zyklus der Natur. Und eigentlich finde ich auch das Tolle, dass es wirklich in diesen Zyklen geht und dass man jedes Jahr wieder einsteigen kann. Und jetzt, ich lebe da jetzt 11 Jahre und jetzt langsam verstehe ich es schon immer besser.
Ihr Buch Der große Garten, der ist auch dem Gartenjahr gefolgt, ne, und hat sich in diesen Zyklus tatsächlich eingeschrieben. Was ich auch interessant fand, als ich hier mit Wolfgang Büscher gesprochen habe, er hat gesagt, ein Anliegen bei seinem Buch war auch, ja, auch mit sichtbar zu machen oder überhaupt davon zu erzählen, dass es auch eine andere Welt gibt als die Welt, die dauernd in unseren Medien vorkommt. Also die Welt der großen Städte, der urbanen Milieus und so. Ist das auch etwas, was für Sie wichtig ist, da etwas zu zeigen, was sonst zu wenig gesehen wird?
Nee, weil ich einfach finde, dass es gar nicht wenig gezeigt wird. Ich finde, es gibt sogar noch dieses Landleben in den Medien noch mal separat. Also dann hat man natürlich Lust, das wirkliche Landleben zu zeigen, aber dann wird es ja auch schnell wieder das Landleben in den Medien mal anders. Aber eigentlich finde ich, dass das Landleben in den Medien, es gibt ja ganze Zeitschriften und neue Zeitschriften, die sich noch mal neue Landleben Welten ausdenken, relativ stark vertreten ist. In fast jedem Kinderbuch kommt es vor und wie gesagt, in fast jedem dritten Roman kommt es oder vierten.
Und auch in Ihrem neuen Buch kommt es vor, in interessanten Form, auch als Zombie-Geschichte, haben wir vorhin drüber gesprochen. Die Krone der Schöpfung, das neue Buch von Lola Randl, erscheint in der kommenden Woche im Verlag Mattes und Seitz. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Dankeschön.